Willkommen bei deinem Podcast Es braucht das ganze Dorf. Hier sprechen jugendliche Alltagsexpertinnen und Experten mit Profis aus der Wissenschaft. Ehrlich und authentisch über mentale Gesundheit und alles, was dazugehört. Du bist nicht allein, denn manchmal braucht es ein ganzes Dorf, um den Weg zu finden. Schön, dass du Teil des Dorfes bist.
In diesem Podcast sprechen wir offen über Themen rund um mentale Gesundheit, die für einige emotional herausfordernd sein können. Wenn du denkst, dass das für dich der Fall sein könnte, empfehlen wir, die Episode nicht allein zu hören. In der Beschreibung findest du hilfreiche Angebote und Ressourcen, die dir Unterstützung bieten können.
Ich habe heute das Thema mitgebracht: Das Ende einer Familie, der Anfang von zwei Halben, dazwischen getrennte Eltern. So, und ich denke, vor allem in der heutigen Zeit ist es sehr normal geworden, dass sich Eltern trennen, was ja auch per se erstmal gar nicht so schlecht ist, weil die Leute sich bewusst geworden sind, okay, wenn ich mich nicht wohlfühle, dann kann ich auch wieder gehen. Aber sobald man Kinder im Spiel hat, ist das natürlich ein bisschen eine andere Geschichte und auch eine schwerere Geschichte.
Genau, hi ihr Lieben, wir sind heute auch wieder zu zweit zu dem Thema. Passt ja gut dazu, ne, zu zwei Halben. Genau, ich bin Colleen, ihr kennt mich schon, Psychologin. Und tatsächlich auch, um es mal vorne wegzunehmen, auch tatsächlich ein Scheidungskind. Meine Eltern haben sich auch getrennt, da war ich noch sehr jung. Deswegen können wir euch heute, glaube ich, hier zwei unterschiedliche Geschichten und Perspektiven erzählen und euch auch ein bisschen allgemein zu dem Thema was. Vielleicht magst du dich aber nochmal vorstellen, du hast das Thema jetzt schon so schön vorgestellt, aber wir wissen ja noch gar nicht, wer du bist.
Ja, ich bin Maler, ich bin 20 Jahre alt und im Moment mache ich mich selbstständig mit Kunst.
Das finde ich so cool.
Danke.
Gut, schön, dass wir heute darüber reden, liebe Mada. Magst du einfach mal erstmal erzählen vielleicht, warum dir das Thema so wichtig ist oder was deine Erfahrung ist, damit die Leute wissen, warum wir uns halt hier zusammensetzen?
Ja, also meine Eltern haben sich getrennt, als ich 5 Jahre alt war. Davor lief das aber immer noch nicht ganz gut. Dazu werde ich auch gleich noch was sagen, was meine Mutter mir schon gesagt hat. Bei mir war es noch ein bisschen spezieller, weil die meisten Eltern, zumindest von den Leuten, die ich kenne, wo sich die Eltern getrennt haben, die ziehen dann vielleicht eine Straße weiter, ein Dorf weiter, 10 Kilometer weiter. Ja, meine Mutter hat das Ganze ein bisschen ins Extrem gezogen und ist dann 600 Kilometer weit weggezogen.
Okay, deutlicher Abstand, würde ich sagen.
Okay. So, mein Vater fand das natürlich auch nicht schön und meine ganze Familie hier in Frankfurt. Meine Mutter hat aber in Kiel studiert und hat dann auch den Bezug da wieder zu gefunden. Meine Mutter kannte vom Studium jemanden in Kiel, der hat sie studiert und er hat sie angerufen und ihr zum Geburtstag gratuliert, als sie gerade in der Trennung von meinem Vater war. Mhm. Und dann haben die beschlossen, okay, ich wohne hier in einem Riesenhaus, komm doch einfach her. So, und dann hat meine Mutter ihre Sachen gepackt und uns eingepackt und ist einfach mal 600 Kilometer weit nach oben gezogen.
Gut, ich meine, auf der einen Seite, ich verstehe es natürlich, ne, wenn du sagst, sie kommt daher, ja. Sie hat auch vielleicht eine Verbindung hin und dann, also Trennungen sind ja selten schön und dann hat sich wahrscheinlich so eine Tür aufgemacht und gesagt, hey, guck mal, ich habe Platz, ich habe hier zwei Zimmer. Klar, aber 600 Kilometer ist natürlich eine Hausnummer.
Definitiv, deswegen verstehe ich diese Entscheidung auch komplett und ich bin total zufrieden im Norden. Mir geht's da auch viel besser. Ich bin ein richtiges Strandkind und mir geht's da auch super. Ich habe auch mein ganzes soziales Umfeld da. Aber natürlich ist es trotzdem, hat's eine dolle Distanz zwischen mich und meinem Vater gebracht. Tag des Umzuges. Es kam ein riesiger Umzugswagen an mit dem Bruder von meinem Stiefvater. Der ist nämlich so UPS-Fahrer. Deswegen hat er sich angeboten, weil er das Ding halt fahren kann.
Okay.
Und da habe ich den das erste Mal kennengelernt.
Das heißt, aber, das, entschuldige, wenn du das so sagst, das heißt, da gab es dann schon eine neue Beziehung von Seiten deiner Mutter?
Ja, also sie wurde ja angerufen an ihrem Geburtstag, von dem sie hier im Studium kennengelernt hat in den 90ern. Das war mein Stiefvater.
Ah, okay, ich dachte, es wäre vielleicht einfach nur ein Freund und gesagt, hey, komm mal hoch.
Nee, das ging direkt in die Beziehung.
Okay, gut. Also, das heißt, du bist quasi von einem Familienkonzept direkt in die neue Paarbeziehungskonstellation. Okay,
als
da gab es keine...
aber das hat man als 5-jähriges Kind nicht verstanden.
Nee, natürlich nicht, aber jetzt rückblickend ist dann klar, du hattest nie so eine Zeit, okay, da waren Mama, ich und mein Bruder alleine, dass wir uns da irgendwie gesettelt haben und dann ist eine neue Konstellation entstanden, sondern bist quasi von einer Konstellation in die andere.
Ah, okay. Wir waren dann kurz alleine in dem Haus, wo sie die Sachen gepackt hat, aber wie gesagt, da habe ich keine Erinnerung dran. Nur die Kartons, die unten stehen. So, und dann sind wir hochgefahren. Das ist halt auch eine 10-Stunden Autofahrt gewesen.
Das ist ordentlich weit weg.
Ja, und dann sind wir da angekommen. Und an den Tag erinnere ich mich noch so klar. Wir sind da auf die Einfahrt hochgefahren. Es war ein alleinstehendes Haus. Sind wir in diesem Haus angekommen. Wir wurden von meinem Stiefvater begrüßt. Und rechts neben uns war eine Tür, die war zu. Und dann kam da ein Mädchen raus. Das hing dann so in Tür und Angel und hat sich als meine Stiefschwester vorgestellt.
Direkt so?
Also sie war, glaube ich, nicht so begeistert. Wäre ich auch nicht gewesen. Sie war zu dem Zeitpunkt 12 oder 13.
Okay. Deswegen wollte ich mich gerade fragen, war die in einem Alter oder auch
okay, ja, und dann kommen so zwei kleine Kinder an. Mein Bruder war zu dem Zeitpunkt 3, ich 5.
Okay, dann hast du natürlich als Teenie und dann kommen, dein Vater hat da jetzt irgendwelche neuen Kiddies eingeladen. Ja, okay, verstehe. Ich glaube, da wären wir als Teenies in der Zeit auch alle so.
Ja, also sie wurde dann auch gezwungen, Hallo zu sagen. Daran erinnere ich mich auch noch. Ich war natürlich sofort begeistert. Da habe ich sie das erste Mal kennengelernt, dann sind wir nach oben und haben, also mein Bruder und ich, haben dann die erste Nacht auf einer Matratze geschlafen. Es wurden schon Sachen ausgepackt, zwischen Kartons lagen wir da auf dieser Matratze. Das war natürlich komplett verwirrend für mich in der Situation, weil irgendwie gab es keinen Zeitpunkt, wo uns einmal erklärt wurde, was abging.
Ja, okay. Weil ich habe gerade nämlich auch so gedacht, eigentlich, wenn ich das so höre, als Kind hätte man das ja auch als Abenteuer lesen können. Also, oh, wo sind wir jetzt hier? Das neue Haus. Und oh, wir schlafen jetzt hier auf der Matratze. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es so bei dir verankert ist, sondern eher so ein bisschen Verlorenheit höre ich da so raus.
Also, der erste Tag war ziemlich spannend, weil so in unserem Zimmer gab es so einen Hängesesselstuhl. Das habe ich ja auch nie gesehen. Das hing von der Decke. Und wir haben auch dann mit Dalila Spiele auf dem Boden gespielt. Daran erinnere ich mich auch noch.
Ja, okay,
also,
cool. Sie
war auch ein sehr kindliches Kind da noch. Sie hat mit uns viel Schleich gespielt. Spiele gespielt. Da habe ich sehr schöne Erinnerungen dran. Und sie ist auch für mich immer noch meine Schwester.
Schön.
Das ist mir sehr wichtig. Und ich habe sie auch echt gern.
Oh, das ist schön.
Ja, aber sie wohnt jetzt leider auch wieder ein bisschen weiter weg. So, und dann sind wir da angekommen. Das Leben hat da begonnen quasi. Bin in den Kindergarten gegangen. Meine Mutter hat erst nicht gearbeitet und hat Zeit mit meinem Bruder verbracht. Haben mal Ausflüge gemacht und mich dann vom Kindergarten abgeholt und so. Da begann aber schon der Konflikt zwischen meinen Eltern, also sich immer so weiter zu vergrößern. Nicht zu verkleinern, wie man das ja jetzt erwarten würde, wenn sie nicht mehr zusammen sind, sondern er wurde immer größer. Also es wurde auch dann jedes Mal angesprochen.
Ah, okay.
Und dann sollten wir immer eine Entscheidung treffen. Dann hieß es immer so, ja, spätestens mit 14 seid ihr wieder unten. So, und du sitzt da so und denkst so, ich mag meine Freunde, ich mag meinen Strand, ich liebe das Haus, ich liebe den Garten, ich liebe mein Dorf, ich habe da meine Freunde.
Und vor allem, woher wolltest du wissen, je nachdem, wie alt du bist, was mit 14 ist? Also wo du denkst, ja, weiß ich doch gar nicht. Vielleicht vielleicht finde ich es dann hier oben scheiße, aber vielleicht auch nicht. Ah, schwierig, Leben. Wie gesagt, ich verstehe den Ort, von dem das kommt, aber macht's einfach nicht.
Nee, vor allem bei so kleinen Kindern, das hast du ja auch gerade gesagt, es macht bei denen so viel im Kopf. Vor allem möchtest du ja auch nicht deine Familie enttäuschen. So. Es fing dann damit an, dass wir alle zwei Wochenenden wirklich runtergefahren sind.
Ist auch eine Strecke. Ne?
Das ist
vor allem nur Wochenende, das heißt, du bleibst eigentlich nur den Samstag.
Genau. Also
der Freitag war die ganze Fahrt runter.
Freitag sind wir auch noch zur Schule gegangen. Das heißt, meine Mutter hat dann auch wieder gearbeitet. Das heißt, wir konnten immer erst 17, 18 Uhr runterfahren und dann waren wir auch erst 23 Uhr da.
Okay.
Das heißt, vom Freitag gab es gar nichts mehr.
Nee.
Dann gab es den Samstag, da haben wir dann immer mit meinem Vater Ausflüge gemacht. Meistens sind wir am Sonntag, meistens immer so gegen 13, 14 Uhr fuhr der Zug, zweimal der gleiche, sind wir wieder hochgefahren. Und dann waren wir halt auch erst abends wieder da.
Ah, okay.
Und das war halt auch stressig, weil ich bin ja dann schon zur Schule gegangen.
Das denke ich mich auch so. Alle zwei Wochen, das Wochenende ist schon, also für alle Beteiligten, auch für die Mama ist es dann so. Das Wochenende ist dann eigentlich erstmal weg. Also klar, der Samstag ist gefüllt hoffentlich mit schönen Dingen, aber trotzdem zwei Tage fehlen komplett. Dann müssen ja gegebenenfalls noch Hausaufgaben gemacht werden.
Genau, die habe ich im
oder
Zug
Dinge
gemacht.
Oder Dinge vorbereitet werden, ja.
Ja, und es war auch immer echt nicht schön. Also ich mag diese langen Zugfahrten auch nicht.
Okay.
Ich habe da meinen ersten Zahn verloren. Ich habe da meinen 8. Geburtstag drin gefeiert. Einfach nur, weil meine Eltern dann wollten, nee, du kommst auch an deinem Geburtstag jetzt zu mir.
Okay. Also liebe Deutsche Bahn, ihr seht hier, ihr habt jemanden, der mit euch groß geworden ist. Also ich finde, ihr könntet ihr mal irgendwie ein Bonusprogramm starten.
Ja, bitte.
Ihr habt den ersten Zahn bei euch verloren.
Ja. Ich kann auch ganz viele Storys schreiben. Also was da schon alles passiert ist, Halleluja. Jedes Mal haben wir natürlich auch, also vor allem ich, mein Bruder auch, aber ich habe jedes Mal angefangen zu heulen, als wir wieder im Zug saßen.
Aha.
Weil dieses wieder weggerissen zu werden, das kann ich nicht so. Und ich wollte auch nie von zu Hause, also von meinem Haus oben, wollte ich auch nie runter erst, weil ich immer wir hatten auch Kaninchen, ich wollte immer nicht wieder zurück. Das heißt, es wurde quasi immer eine Wunde wieder aufgerissen, bin ich dahin und dann wurde noch eine Wunde aufgerissen. Mir hätte es besser getan, wäre ich länger jeweils da gewesen und nicht immer nur so kurz.
Wollte ich nämlich auch fragen, wie du es erlebt hast, ob es jetzt eher so ein war, so yay, wir fahren heute runter und es ist wieder das Wochenende mit dem Abenteuer oder ob es halt wirklich eher für dich war, aber ich will doch eigentlich gar nicht, weil ich habe es jetzt so rausgehört bei der Geburtstag Sache, dass ich eher das Gefühl hatte, du hast das Gefühl von fremdbestimmt gehabt.
Ja, Weil einfach meine Eltern wollten, nee, wir wollen jetzt beide dich an deinem Geburtstag sehen. Und ich wollte einfach mit meinen Freunden irgendwas im Garten machen.
Eltern, ich verstehe das irgendwo, ne? Aber euer Kind sollte vielleicht selbst darüber bestimmen können, was es an seinem Geburtstag tut.
Ja, da kommen natürlich dann auch noch die Feiertage hinzu.
Ja.
Die Ferien wurden immer aufgetaktet in Hälfte, Hälfte. Das heißt, man konnte gar nicht über seine eigenen Ferien bestimmen.
Ja.
Viele haben ja auch dort ihren Geburtstag gefeiert und dann war ich immer weg. Okay, es waren viele in den Ferien weg, weil sie immer im Urlaub waren.
Ja, klar, aber wie das wieder dieses Fremd bestimmt. Ja, ich verstehe das schon.
Dann kam immer diese Diskussion, nee, jetzt bleiben die Ostern aber hier. Letztes Mal haben die Ostern schon da gefeiert. Und wenn man dann sagt, aber ich würde Ostern lieber gerne hier feiern, dann geht das nicht, weil das muss sich an den Plan gehalten werden.
Ja. Also da kann ich übrigens aus meiner eigenen Erfahrung erzählen, ich mag Weihnachten zum Beispiel nicht besonders.
Ich auch überhaupt nicht.
Und ich würde fast vermuten, es kommt aus derselben Ecke bei uns, weil Weihnachten ist für mich in meiner Erinnerung immer, und ich möchte dazu sagen, ich habe eine ganz andere Erlebnisgeschichte von Trennung, aber auch da, du hast halt dann zwei Familien und natürlich jeder will dich sehen und du willst ja auch als Kind jeden sehen, aber Weihnachten ist für mich immer assoziiert mit Planung. Nicht dieses Entspannte, wie das Freunde hatten, so, oh, dann gehen wir vielleicht dort mal rüber und dann schauen wir bei denen vorbei und oh, ich freue mich. Das war immer so, okay, Heiligabend bist du dort, am 1. bist du dort, am 2. bist du dort. Und weil du nicht alle geschafft hast, müssen wir am 27. nochmal dahin. Und das deswegen mag ich Weihnachten tatsächlich überhaupt nicht. Und es ist bis heute, weil es wird ja mit Partner übrigens oder mit Partnerin nicht anders, weil
ja,
dann hast du noch eine Familie, die du managen musst. Und deswegen, die schlimmste Zeit des Jahres ist für mich immer, wenn die ersten Fragen, übrigens in der Regel im Juli anfangen, wisst ihr schon, wo ihr Weihnachten dieses Jahr seid? Und ich würde immer so gerne sagen, zu Hause, alleine, mit den Katzen. Nicht, weil ich euch nicht lieb habe, aber einfach, weil es jetzt schon Stress ist.
Ja, die Frage finde ich auch unfassbar schlimm. Jedes Mal, wenn meine Freunde dann so, boah, ich freue mich voll auf Weihnachten, war ich immer so, oh nee, hör mir damit auf. Ich hätte fast immer angefangen zu heulen, weil ich es so schlimm fand, weil ich mich jetzt wieder entscheiden musste. Also vorher war es immer abwechselnd, wirklich auch konsequent. Aber ab einem gewissen Alter sollten wir selber entscheiden.
Ja, das Ding ist, du darfst ja eigentlich nicht. Also ja, aber manchmal würde man ja einfach sagen, ist es nicht auch einfach cool, wenn ich bleibe dieses Jahr mit meinen Freunden und nächstes Jahr dann so? Ist ja auch nie eine Option.
Und jeder, also immer war einer beleidigt.
Mhm.
So, ich muss mich entscheiden, aber egal was ich mache, ist es falsch.
Ja.
Und deswegen, ich hasse Weihnachten auch immer noch. Es ist schlimm.
Also ihr seht, ihr habt hier Team Grinch diesmal sitzen.
Meine Familie im Norden, sag ich jetzt einfach mal, die war für mich auch die prägendste Zeit meiner Kindheit.
Mhm.
So. Das Familienleben, das ich hatte, das ging von 2010 bis 2018.
Also quasi, wo deine Mutter mit dem Stiefvater da
war. Genau, da haben wir Ausflüge gemacht, hatten Familienleben. Ich habe viele Dinge erlebt, die mich bis heute prägen. Das war wirklich der größte Teil meiner Kindheit. Also, und dann sind die ausgezogen und ab dem Zeitpunkt war ich kein Kind mehr, weil meine Mutter mich als Erwachsenen benutzt hat. Ab dem Zeitpunkt, an dem sie keinen mehr hatte, war ich ihr Ersatzerwachsener mit 12.
Okay.
Und ab da ging, also seitdem habe ich auch keine Mutter mehr.
Also das heißt, ihr seid zu dritt dann ausgezogen?
Nee, wir sind da geblieben.
Aber die anderen
sind
da geblieben.
Die sind ausgezogen.
Ah,
wir sind da geblieben. Hat sich auch verteilt. Mein Bruder ist in das Zimmer meiner Schwester gezogen.
Okay, also ihr konntet euch da zumindest räumlich
genau.
Dann ein bisschen wieder. Okay.
Aber wie gesagt, ab dem Zeitpunkt, die Beziehung meiner Mutter hat da geendet.
Okay, krass. Ich sag mal das Fachwort, damit Leute, die es wissen wollen, einschlagen können. Parentifizierung. Wenn das Kind quasi zum Ersatzerwachsenen oder im Zweifelsfall
genau.
Zum Ersatzpartner, Partnerin herangezogen wird. Also nicht in irgendwelchen weirden Wegen, wie ihr jetzt denkt, sondern dass das Kind als gleichberechtigter emotionalen Ballast genutzt wird, für Klärung, Aufgaben zu übernehmen, die eigentlich sonst einem gleichberechtigten Partner, Partnerin zustehen würden.
Genau.
Damit hier weirde Gedanken gleich mal ausgecancelt werden.
Und das Wort habe ich auch das erste Mal gehört, als ich in der Klinik war.
Ja,
und
das
die Geschichte meiner Therapeutin erzählt habe. Da hat sie das Wort direkt in den Mund genommen.
Ah, ich habe jetzt auch so gedacht. Ich wollte so eine große Leuchtschrift.
Ja.
Parentifizierung.
Genau. Dann war es auch so ein kleiner Aha-Effekt. Oh mein Gott, es gibt wirklich was, das genau das beschreibt.
Das ist immer krass. Ich höre das so oft, auch wenn wir über Diagnosen reden, über solche Dinge, was ja keine Diagnose ist, weil man einfach merkt, so krass, da gibt es ein Wort für. Das heißt, das ist jetzt nichts, was ich mir ausgedacht habe oder falsch wahrnehme, sondern offensichtlich haben sich da Menschen schon hingesetzt und gesagt, Mensch, das passiert so oft und das wird so oft geschrieben, vielleicht bräuchten wir mal ein Wort dafür.
Ja.
Und das ist, glaube ich, schon oft erleichternd, wenn man merkt, so crazy, da gibt es ein ganzes Wort für, das heißt, das ist jetzt nicht nur mein eigener Scheiß.
Ja, was ich auch noch sagen wollte, ist zum Beispiel Parentifizierung. Kein 12-jähriges Kind, was ich kenne, musste nach der Schule nach Hause kommen und nach Wohnungen suchen.
Nee, würde ich auch den meisten 12-Jährigen jetzt einfach nicht zutrauen wollen. Ohne böse Hinterabsicht, aber so, wenn ich eine erwachsene Person bin, denke ich mir so, ich weiß nicht, ob der Wohnungsmarkt jetzt das ist, wo ich mein Kind draufschmeißen möchte.
Ich habe jeden Tag nach der Schule
Krass.
Auf ImmoScout meine Zeit verbracht und auch geguckt.
Okay, und jetzt nicht, nur zur Klärung, nicht weil du jetzt in deinem Pubertären, nee, du kannst nicht, mich mal, ich ziehe aus, ich suche mir eine eigene Wohnung gesucht hast, nein, sondern für euch als
genau,
Family.
Genau, als wir da noch zu sechst gehaust haben.
Ach krass, okay.
Ja, weil meine Mutter ja jetzt niemanden mehr hatte, mit dem sie auch über meinen Vater lästern konnte, hat sie das halt mit mir gemacht.
Okay, an dieser Stelle, ganz großer Einwand, ne? Nochmal, Trennungen passieren. Und das, ich bin ein großer Vertreter dessen, dass man sagt, wenn man zusammen nicht mehr funktioniert, sollte man sich trennen. Aber wenn man Kinder hat, das hast du vorhin auch schon gesagt, wer lästern nicht über den Ex-Partner, Partnerin mit den Kindern?
Ja.
Weil die haben eine andere Verbindung, wenn es die Eltern sind. Ne? Das ist dann immer noch der Papa und die Mama oder wie auch immer die Konstellation ja. ist. Und please, redet darüber mit euren Freundinnen, mit euren Kumpels. Ihr könnt da richtig abkotzen. Das ist auch gut für die Seele manchmal. Bitte nicht mit euren Kindern. Das ist wirklich die also ich finde eine der goldensten Regeln ja. bei einer Trennung. Du lässt das nicht mit deinem Kind über den Ex-Partner, nee. Ex-Partnerin. Please don't do it.
Für die Kinder ist das ja immer noch der Vater, die Mutter und mit denen verstehen sie sich ja auch. Die haben ja mit denen kein Problem, also wenn es gut läuft. Und ich habe
totale Zwickmühle.
Ja.
So, okay, ich habe den Papa lieb, aber die Mama sagt, der Papa ist ein Arsch. Aber zu mir ist er doch kein Arsch. Kann ich ihn jetzt nicht mehr lieb haben? Also bitte fügt das euren Kindern nicht zu.
Und ich meine, bei mir liegt das ja jetzt ein paar Jahre auch in der Vergangenheit und die Elternwelt, die verändert sich ja im Moment sehr stark. Aber ich habe eine sehr gute Freundin, eine erwachsene Freundin. Sie nennt mich ihr Adoptivkind.
Oh.
Ich habe auch mal 3 Wochen bei ihr gewohnt, bevor ich in die Klinik gekommen bin, weil ich es bei meiner Mutter nicht ausgehalten habe. Und die ist auch gerade in der Trennung. Und die hat auch 2 kleine Kinder. So, und was ich da höre, nein.
Also ihr Lieben, nochmal wirklich, wenn ihr euch trennt, wenn ihr als Paar nicht mehr funktioniert, das ist schade, aber das passiert. Ne? Ich glaube, da sind wir alle d'accord, man trifft sich, man ist verliebt und irgendwann funktioniert es nicht mehr. Das kann passieren, vielleicht häufiger als man denkt. Aber Eltern seid ihr halt für immer.
Ja.
Und ich finde, man kann den Partner, die Partnerin scheiße finden und sagen, du blödes, was auch immer, denkt euch irgendein schlimmes Wort aus. Ich sage immer schon genug schlimme Wörter hier. Aber nichtsdestotrotz, das andere Elternteil, was diese Person auch symbolisiert, das ist immer noch da und da müsst ihr einen Weg finden. Und ich finde, ihr müsst nicht heidi-teidi miteinander sein, aber für das Kind müssen Dinge einfach funktionieren.
Ja. Wie gesagt, dann hat es angefangen, dass meine Eltern sich wieder mehr übereinander ausgekotzt haben.
Okay.
Und bei meiner väterlichen Familie-Seite hatte ich ganz starke Probleme, einfach weil ich nicht so akzeptiert wurde, wie ich bin.
Ich wollte mich gerade fragen, hast du es geschafft, über die Jahre da die Bindung hinzuhalten, trotz der Entfernung? Ich meine, da gibt es ja Möglichkeiten, dass du sagst, oh, ich war jede Ferien da, das war voll schön, oder hat sich das eben auch distanziert?
Also wir wurden ja immer gezwungen, dann dahin zu gehen, weil man musste dann die Hälfte
der Ferien,
die Hälfte der Ferien da verbringen, Weihnachten, bla bla bla. Ich wollte das aber immer lieber oben verbringen, einfach auch wegen meinem Hund. So.
Achso, der durfte dann gar nicht mit, oder?
Nein, nee. So, und mein Bruder hat eine chronische Krankheit, Mukoviszidose, kurz CF. Das ist eine Lungenkrankheit, die ist angeboren, die kommt von den Eltern. Mit guten Genen, schlechten Genen und so. Natürlich gab es dann da auch Schuldzuweisungen. Ja, das hat der von deiner Mutter. Das, ja, natürlich.
Weil ja, es ist hart. Also muss man wirklich sagen, Mukoviszidose ist eine beschissene Sache. Ist eine total genetisch kodierte Geschichte. Das ist nichts, was man erwirbt, sondern wenn die Gene da an der Stelle das sagen, dann ist das für die Kinder leider so. Das macht ja keiner absichtlich. Also niemand sagt ja, oh, ich weiß, dass ich da einen Gendefekt habe, den gebe ich mal weiter. Also das ist richtig scheiße, das dem anderen vorzuwerfen.
Ja.
Oder sagen wir es mal so, alle machen Fehler. Und weiß nicht, ob wir da noch vielleicht dahin kommen in deiner Erzählung. Die Frage ist ja immer, wenn du darauf angesprochen wirst und man sagt, hey, weißt du, das lief damals nicht so richtig gut und das hat für mich Stress bedeutet oder Probleme oder ja, ne, einfach für mich negative Auswirkungen gehabt. Und ich finde, die Frage ist, wie du dann reagierst. Weil Fehler machen wir alle und wir können nur das umsetzen, was wir selber gelernt haben. Das finde ich völlig in Ordnung. Also woher soll ich es wissen, wenn ich selber vielleicht, ich sag's mal so, wenn ich selber beschissene Eltern hatte, ist es ja schon geil, wenn ich nur noch nicht so ganz so geil bin als Eltern. Das ist auch völlig okay, wir alle machen Fehler. Aber wenn ein Kind zu dir kommt und sagt, hey, das hat mich damals verletzt, und wie du dann reagierst, das ist für mich, finde ich, die Gretchenfrage.
Also es ist sehr witzig, dass du das jetzt sagst, weil ich hatte actually vor einer Woche?
Oha.
Also eine Situation. Ich habe mit meiner Mutter, bevor ich in der Klinik war, habe ich versucht, mit ihr darüber zu reden. Das erkläre ich aber gleich noch. Ich komme jetzt erstmal zu der Sache von vor einer Woche. Und ich weiß gar nicht, wie wir zu der Situation gekommen sind. Aber ich habe gesagt, ja, du warst ja nie eine Mutter für mich. Das ist jetzt halt so, ne? Ist halt einfach keine Mutterbeziehung. Ich weiß wirklich nicht, wie wir darauf gekommen sind. Ich rede mit ihr so eigentlich auch, also ich rede mit ihr generell nicht viel. Aber auch vor allem darüber rede ich nicht viel. Aber es hatte irgendeinen akuten Auslöser. Und dann habe ich es einfach so gesagt. Weil ich das, ja, ich habe mich damit abgefunden. Und dann war sie so, ja, ich dachte immer, wir hätten voll die gute Beziehung. Das denkt sie immer. Also da ist sie sehr verstrahlt. Auch nach allem, was passiert ist. Dann war ich so, ja, also sie hat auch viel richtig gemacht, mit was Freiheiten angeht und Kommunikation. Na, nein, sie kann nicht kommunizieren. aber was, also sie hat halt auch, was du auch gerade meintest, ihre Mutter, ne, es war auch noch eine ältere Generation, meine Oma ist 35 geboren, also auch Kriegskind und so. Und die war dann auch immer so, was denken denn die Leute? Also ich liebe meine Oma, ich habe auch ein Tattoo für sie. Sie ist leider verstorben. Sie hatte auch keine einfache Kindheit. Mein Opa war auch Alkoholiker. Okay. Die haben sich auch getrennt, aber da war sie schon älter. Auf jeden Fall hat sie halt immer versucht, alles anders zu machen, was ihre Mutter gemacht hat. Und da, der Fehler ist, sie geht davon aus, sie macht jetzt alles perfekt. Ja. So, aber nur wenn man das nicht macht, heißt das nicht, dass das andere automatisch direkt richtig ist.
Das ist
und das versteht sie auch nicht.
Gut, dass du das aber auch sagst. Wir können uns immer nur empor-irren, aber perfekt wären wir sowieso alle nicht.
Nein, doch,
aber
sie, also vor allem, wenn man denkt, man ist die perfekte Mutter, dann ist man nicht die perfekte Mutter.
Ja, wer sagt, der ist der König, ist ja nicht der König.
Genau, und sie hat das schon öfter gesagt.
Ja, okay, ziehe ich euch allen mal den Zahn, perfekt wären wir alle nicht.
Nein, so, und dann meinte ich so, ja, ne, du warst halt nie die Mutter für mich. Und das ist jetzt halt so, kann man auch nichts mehr dran ändern. So, man kann ja die Zeit nicht zurückdrehen. Und ich möchte auch nicht, dass sie sich dann irgendwie schlecht fühlt. Es ist jetzt passiert. Also ich möchte schon, dass sie sich ein bisschen schlecht fühlt. Aber so nicht, dass man jetzt so, sag ich mal jetzt schon, ich nehme jetzt das Wort depressiv in den Mund, dass man depressiv wird, weil man kann die Zeit eben nicht verändern. So, und das möchte ich nicht, dass sie da jetzt in ein Loch fällt, von dem, was sie nichts ändern kann.
Ich verstehe auch Eltern tatsächlich, weil das finde ich immer sehr witzig. Ich meine, weiß nicht, ob du da auch Erfahrung hast, aber ganz oft höre ich, gerade wenn es dann auch später zum Beispiel auch um Kontaktabbruch oder sowas geht, dass dann Eltern ganz oft sagen, ja, aber sie hat mir ja nie gesagt, was falsch läuft. Oder er hat ja nie gesagt, was der Grund ist. Und ich würde hier die steile These aufstellen, doch, haben sie alle mehrfach immer wieder. Und selbst wenn wir nicht bis in dieses Extrem gehen, ne, gerade was du auch beschrieben hast, ich bin mir sehr sicher, dass du nicht das erste Mal in deinem Leben gesagt hast, wir haben nicht diese Beziehung, wie du glaubst, dass wir sie haben. Vielleicht sagt man es manchmal nicht so deutlich, aber man sagt es. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man es verklausuliert. Weil ich glaube, jetzt kann ich mir vorstellen, dass jetzt einige Menschen, die Eltern sind, deine Aussage gehört haben und dieses, ja, wir haben halt einfach nicht dieses Mutter-Tochter-Verhältnis, ist jetzt halt so, sofort gesagt, ja, wie kann sie das sagen? Ist ja mega rotzig und mega, nee, genau wie du es ja zum Glück auch danach erklärt hast, ist es ein, eigentlich will ich damit sagen, wir können das jetzt nicht ändern. Wir können jetzt nur von diesem Punkt, an dem wir stehen, weitermachen. Vergangen ist vergangen, passiert ist passiert. Und dass das gar nicht so ein hingerotzt ist, sondern ein ab hier jetzt ist. Ne? Aber das ist bestimmt, bin ich mir sicher, einige das gehört haben, jetzt gesagt haben, wie kann sie es wagen? Hätte sie mal vorher was gesagt. Und ich schwöre euch, sie hat vorher was gesagt.
Ja, das komme ich jetzt. 3 Jahre nachdem mein Stiefvater und meine Mutter sich getrennt haben, da war ich, wobei es war nicht genau 3 Jahre danach, es war vor Corona noch und die haben sich ja 2018 getrennt. Da war ich 14. Ich habe mit 14 gemerkt, so kann das nicht weitergehen.
Okay.
Ich fühle mich hier so unwohl. Das ist, ich kann das nicht mehr. Und da fingen auch dann suizidale Gedanken, Selbstverletzungen. Das fing alles schon mit 13 an, fast schon mit 12. Also Selbstverletzung schon mit 12.
Okay.
Also wirklich kurz nachdem die ausgezogen sind. Mit 14 ist mir bewusst geworden, du musst das gar nicht so machen. Also musst jetzt nicht hier so leben. So
krasse Erkenntnis, finde ich.
Ja, und dann dachte ich so, ich nehme das jetzt in die Hand. Und ich, statt dass ich jetzt oben in meinem Zimmer immer vor mich hinheule, gehe ich jetzt runter und schmeiß meiner Mutter jetzt die ganzen Dinge an den Kopf, die hier so gewaltig schieflaufen. Dann habe ich mich da hingesetzt an den Tisch und habe ihr das wirklich sachlich erzählt. Aber es war wie so eine Gummimauer. Ich habe die Dinge gegengeworfen und die sind direkt wieder zurückgeworfen worden, ohne dass sie angekommen sind. Und sie hat mich überhaupt nicht verstanden. Alles, was ich gesagt habe, hat sie nicht verstanden. Und dann habe ich eine Liste angefertigt. Weil mit Reden bin ich anscheinend nicht weitergekommen. Und die Liste, ich habe sogar mal ein Bild davon gemacht. Irgendwann später, weil also meine Mutter hatte sie in so einem Schreibtisch-Dings da drin. Benutzt hat sie die nie. Sie hat sie nicht mehr aufgenommen, was da drauf stand. Mittlerweile gibt es sie auch nicht mehr. Und da steht drauf, Liste, damit du weißt, wie ich ticke. Also da dachte ich wirklich schon, komplett das Problem liegt bei mir.
Ich wollte gerade sagen, crazy, du warst 14 und hast also eine Liste gemacht, besteht, okay, ich schreibe jetzt mal meine Wahrnehmung und meine Verhaltensweise, meine Bedürfnisse auf, wie so eine Betriebsanleitung für dich. Genau. Und hast es eigentlich schon ziemlich, wie sagt man so, in mundgerechten Stücken ihr eigentlich präsentiert. Das ist crazy und es ist eine crazy Leistung für eine 14-Jährige, die sie eigentlich nicht haben sollte.
Ja. So, und da, also ich weiß nicht alles, was da drauf steht, aber steht sowas drauf wie, komm nicht einfach in mein Zimmer rein. Weil das war auch so in meinem Zimmer, also ich hatte 2 Türen, das Zimmer war wie gesagt sehr groß, sogar eine Doppeltür mit Glasfenster. So, und jeder, der daran vorbeigegangen ist, der die Treppen hochgekommen ist, hat automatisch direkt in mein Zimmer geguckt.
Okay.
So, und mein Schreibtisch stand an der Ecke, wo man durchgucken konnte. Und das heißt, man hat mich immer von hinten gesehen und das mochte ich überhaupt nicht. Ich habe mich so exposed gefühlt, wie so wie so ein Zootier eigentlich schon. Und irgendwann habe ich das dann auch abgeklebt, die Fenster, obwohl sie eigentlich echt schön waren. Und habe die dann mit Postern abgeklebt. Aber trotzdem ist dann immer jemand von hinten reingekommen. Das mochte ich überhaupt nicht. Und das ist mittlerweile in meinem neuen Zimmer jetzt immer noch so, leider. Mhm. Aber dazu komme ich auch noch. Da habe ich zum Beispiel draufgeschrieben, komm nicht einfach so in mein Zimmer, weil diese Frau kann nicht klopfen. Auch immer noch nicht. Die kann nicht klopfen. Das ist anscheinend viel zu schwer. Mein Therapeut meinte auch so, lass dir bitte einen Schlüssel anfertigen.
Ja, finde es übrigens total interessant, wo du sagst, weil einige werden jetzt auch wieder sagen, naja, ist doch mein Kind. Nee, ich weiß, dass das dann auch zu später zu Problemen führt. Ich weiß von einigen Erwachsenen, die sagen, es ist ein Problem, wenn man zum Beispiel aus Gründen mit ins Elternhaus zieht oder sonst was oder die Eltern irgendwie einen Schlüssel haben, klar, für den Notfall, für die Wohnung. Auch für euch gilt, ihr ruft bitte vorher an, bevor ihr vorbeikommt, ihr klopft, ihr geht nicht einfach mit eurem Schlüssel irgendwo rein. Und ja, das ist einfach basic Sicherheitsgeschichte. Umgekehrt übrigens das Gleiche. Ich finde auch, die Kinder sollten nicht, wenn man in derselben Wohnung läuft, einfach oben bei den Eltern in die Wohnung kommen. Also das ist immer so eine gegenseitige Sache. Ich finde auch wirklich bei jungen Kindern, sobald das ein eigenes Zimmer hat, gewöhnt euch einfach an zu klopfen. Und ja, auch bei einem Vierjährigen. Egal. Etabliert das einfach für euch schon mal. Klopf, klopf. Reinkommen. Ja. So.
Allein einfach auch, weil ich eine, was das angeht, sehr schreckhafte Person bin. Ja. Und dann jedes Mal zusammenzucke. Und das ist so ein unangenehmes Gefühl für mich, wenn ich da irgendwie was male und zusammenzucke.
Ja, du verletzt damit auch den Safe Space des Zimmers. So.
Und das kann sie halt bis heute nicht. Das war ein Standing, die auf der Liste standen.
Ich möchte an der Stelle übrigens auch nochmal einordnen. Ich verstehe irgendwie, dass wenn das Kind runterkommt, wie du es beschrieben hast, und am Esstisch dann erstmal so die Karten auf den Tisch legt, fände ich es schon beeindruckend, wenn jemand in dieser Situation wirklich schon so weit ist, in Anführungszeichen richtig zu reagieren. Ja. Fände ich schon crazy. Aber danach gibt es ganz viele Optionen und spätestens, wenn euer Kind euch wirklich sogar eine Handreiche gibt und sagt, guck mal, was hältst du von diesen Sachen? Oh, nehmt es euch zu Herzen. Man muss nicht alles gut finden, man muss vielleicht auch sagen, oh really jetzt? Keine Ahnung, weil manchmal hat man ja auch kleine Macken und Eigenheiten. Aber ich sag mal wirklich so, wenn ihr euer Kind lieb habt und euch an der Beziehung was liegt, macht's doch erstmal oder sprecht halt drüber und sagt, hey, du hast mir diese Liste gegeben, ganz viel davon verstehe ich. Kannst du mir das bitte erklären?
Ich weiß noch zwei Punkte, die da draufstehen, die auch immer noch heutzutage sehr wichtig sind. Mhm. Und der nächste wäre, sei da, wenn ich Hilfe brauche.
Das ist eigentlich so basic, ne, in der Kinder-Eltern-Beziehung.
Und das ist, da gibt es eine ganz einfache Situation, die ich als Beispiel nehmen kann, die sehr banal ist. Ich war mit dem Hund draußen und dann hat der angefangen, seine Nase in so ein Mauseloch reinzustecken. Und er ist nicht mehr rausgekommen. Und ich hatte wirklich Angst, der erstickt da gleich drin.
Ach krass,
der
hat sich so richtig reingebohrt in das Loch. Okay.
Und dann habe ich meine Mutter angerufen. So, und das ist ja eigentlich dieser Instinkt. Ich rufe jetzt jemanden an, weil ich brauche Hilfe. So. Und dann möchtest du einfach, auch egal wie absurd die Situation ist, auch wenn man nicht helfen kann, sag bitte nicht, ich kann dir nicht helfen. Das ist für eine Person, die die Hand ausstreckt, so frustrierend und so belastend in dem Zeitpunkt. Also das stand auch auf der Liste. Ne? Mhm. Und dann habe ich auch hingeschrieben, auch wenn du mir nicht helfen kannst, sei einfach da und sag nicht, ich kann dir nicht helfen.
Finde ich auch wieder krass, dass du das damals schon so schreiben konntest, weil in meinem Kopf habe ich jetzt auch gedacht, so Leute, die ich bin doch so ein bisschen das Teufelsadvokat. Ja, was heißt denn immer, wenn ich Hilfe brauche, muss ich da sein? Ja, immer muss ich nur liefern. Nee, genau das, was du sagst. Wir reden hier von Basic-Sachen, nämlich sei da, halt es aus, sei dabei. Selbst wenn man keine Idee hat zu sagen, okay, ich sehe, aber ich bin da, beruhig dich, atme mal tief durch, du kriegst das hin. Also da sein ist ja schon eine Form von Hilfe. Ich glaube, wir unterschätzen das ganz häufig. Es geht hier nicht darum, keine Ahnung, dass du um 2 Uhr nachts anrufst und sagst, hier kannst du mal Fliesen verlegen, unentgeltlich und mir vielleicht auch noch die Fliesen zahlen. Davon reden wir hier, glaube ich, nicht. Sondern wir reden wirklich von Sachen wie, sei doch einfach bitte da, wenn ich gerade einen schwachen Moment habe.
Und das Letzte? Das Krasseste.
Okay, ich halte mich wieder fest.
Ja, es ist auch genauso wörtlich formuliert. Vergiss nicht, dass ich die Tochter bin und du die Mutter.
Ah, das ist crazy.
Und das sage ich ja so oft. Und wenn wir wieder bei dem Thema Beziehung haben wir nicht und hast du mir ja nie gesagt.
Ja.
Ne? Das habe ich sowohl schwarz auf weiß als auch mündlich ihr versucht zu erklären.
Also ne, auch an der Stelle, ich verstehe, dass Eltern nicht hören wollen, dass etwas schief läuft. Ich verstehe, dass es menschlich das eigene Ego ankratzt und unser Ego ist nun mal sehr groß von uns allen. Niemand will hören, du hast Scheiße gebaut. Egal wie sehr wir das sugarcoaten oder so, ich verstehe das. Wenn mir jemand sagt, ey, du hast da Kacke gebaut, ist auch nicht mein erster Reflex zu sagen, oh ja, danke, dass du es mir sagst. Gott, wäre ich gern diese große Person, die das kann. Aber wenigstens in einem ruhigen Moment sich irgendwann hinzusetzen und sagen, vielleicht hat die Person doch recht. Und ja, leider finde ich auch, als Eltern habt ihr da eine größere Verantwortung. Also es ist ungerecht, Aber ihr seid Eltern, das ist eine verdammt wichtige Aufgabe. Ihr habt da so ein Menschlein, was ihr irgendwie großzieht und was irgendwie funktionsfähig werden soll. Und ja, da muss man leider manchmal der bessere Mensch sein.
Ja.
Und ich habe es ja auch schon ein paar Mal gesagt, ja, wenn ihr halt euch trennt, ich bin auch ein Trennungskind. Für mich auch, ist das aber voll feini. Ich glaube, meine Eltern haben in vielen Bereichen viel richtig gemacht, sicherlich auch nicht in allen, aber das ist, du hast es ja auch schon gesagt, wir machen das alle zum ersten Mal dann. Wir können nur hoffen, dass wir die beste Version davon machen und uns Hilfe holen. Und eine Trennung muss für ein Kind nichts Dramatisches sein. Es gibt genug Studienlagen, die sagen, 70-80% der Trennungskinder verknuspern das sehr gut. Das wird ordentlich gemacht. Die Kinder gewöhnen sich an die neue Situation. Wie gesagt, du hast ja auch gesagt, Generationending, es gibt ja mittlerweile auch die craziesten Modelle, das Nestmodell, das Wechselmodell und so weiter. Könnt ihr euch alles durchlesen. Schöne Sachen, die man da machen kann. Das funktioniert ja heute. Wir werden ja immer entspannter, auch mit Patchwork-Familien und so. Da geht ja eine ganze Menge.
Ja.
Und eine Trennung per se ist nichts Schlechtes oder Gutes, sondern das, was man draus macht. Und vor allen Dingen, wie halt die beiden Verantwortlichen, gehen wir mal von der klassischen Zweierbeziehung aus, wie die damit umgehen.
Ja.
Ich glaube, ich habe es vorhin schon mal gesagt, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Ich sehe halt leider ganz häufig, dass wenn Menschen, vor allen Dingen Eltern, es nicht gut hinkriegen, ihre Trennung zu managen, im Sinne der Familie, nicht im Sinne dieser Paarbeziehung, sondern vor allen Dingen im Sinne der Familienkonstellation, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass die meistens auch einzeln nicht so gut darin sind, ihr Leben und ihre Emotionen zu managen. Es gibt immer beschissene Gründe, warum du dich trennst. Nicht jede Trennung kann gleich nett ausgehen. Es gibt ja auch die Situation, wo ein Teil der Beziehung wirklich einfach Mist gebaut hat. Und ich rede hier von Gewalt oder ähnlichem. Auch da muss man Wege finden, nicht um zusammen zu bleiben, ne? Nochmal, das sind andere Konstellationen, aber auch da, um den Kindern die einfachste Möglichkeit zu bieten, unabhängig davon, was vielleicht in der Beziehung passiert ist. Also auch wenn du beschissen wurdest in der Beziehung, dein Partner, deine Partnerin hat dich betrogen, das ist für dich als Individuum scheiße, ganz klar. Und es geht auch nicht, wenn ihr das in der Beziehung nicht so vereinbart habt, geht das auch nicht. Dafür kann das Kind aber nichts. Und nur weil, keine Ahnung, wir machen mal den Klassiker auf, der Vater fremdgegangen ist, heißt es nicht, dass es kein guter Vater sein kann für seine Kinder. Das sind zwei völlig verschiedene Punkte. Und da sage ich es nochmal, da muss man leider der bessere Mensch sein in dem Fall und sagen, ja, als Ex-Partner bist du einfach nur ein mieses Würmchen, aber du bist der Vater meiner Kinder und meine Kinder werden, ich werde meinen Kindern nicht verbauen, mit dir ein gutes Verhältnis zu haben, wenn sie es selber haben wollen. Sage ich deswegen so, weil ihr zwingt bitte auch eure Kinder nicht ein gutes Verhältnis zum Vater oder zur Mutter zu haben, wenn die selber sagen, nee, lass mal.
Was ich auch so, also für meine Eltern war es ein Teil ihres Erwachsenenlebens und für mich war es meine Kindheit, die jetzt halt draufgegangen ist, deswegen.
Und ich sehe da auch immer noch den Punkt, als Erwachsener hast du Kontrolle über die Situation. Ja. Du kannst steuern, wo es hingeht, natürlich im Rahmen, wie der andere Partner sich verhält, aber du kannst Entscheidungen treffen. Als Kind kann ich nur reagieren. Ne, wie du sagst, wenn Mama sagt oder Papa sagt, wir ziehen jetzt aus und wir ziehen ins Nachbardorf oder wir ziehen auf einen anderen Kontinent, dann kann ich mich als 6-Jährige, 10-Jährige nicht hinstellen und sagen, ich möchte das aber ausdiskutieren. Dann ist das erstmal so, dann muss ich mit der Situation klarkommen. Also da ist halt eine Form von Fremdgesteuertheit immer dabei. Das kann man nicht ausschließen. Aber die Frage, wie kommuniziere ich das mit meinen Kindern? Welche kleinen Möglichkeiten, das selbstbestimmt zu machen? Wie du es vorhin so schön gesagt hast auch, okay, wir ziehen weg. Das ist jetzt ein Punkt. Das ist hart. Aber dann kann ich zum Beispiel irgendwie eine schöne Verabschiedung von den Freundinnen ermöglichen und das nicht als gewaltvoll erleben lassen oder als abgehakt, sondern sagen, hey komm, wir gehen nochmal zusammen auf den Spielplatz mit der oder wir machen uns nochmal einen schönen Nachmittag, um eine schöne letzte Erinnerung daraus zu machen.
Mhm.
Ist aber letztendlich auch die Entscheidung der Erwachsenen. Kann ich als Kind kann ich nur hoffen, dass mir jemand die Möglichkeit gibt. Und wie gesagt, als Erwachsener kann ich es steuern. Als Kind muss ich mitmachen.
Ja, ich kann ja nicht einfach zu ihr. So, ich kann ja nicht einfach ins Auto steigen und zu ihr fahren.
Ja, und wir vergessen auch immer, dass du als Kind und auch als Jugendlicher abhängig bist von deinen Eltern. Ich kann mit 14 nicht sagen, du kannst mich mal kreuzweise, ich nehme mir meine eigene Wohnung und zieh aus. Wie soll ich das denn mit 14 machen? Dann bin ich daran irgendwie auch verpflichtet, auch zu verhandeln und zu sagen, okay, was kann ich jetzt sagen, um vielleicht den Konflikt zu lösen, aber nicht so weit zu gehen, dass eventuell das Elternteil sich gegen mich stellt und sagt, weißt du was, kannst du ausziehen?
Also es kann man auch ganz oft, der Spruch, sobald man sich nicht benommen hat, ja, dann zieh doch zu deinem Vater.
Oh ja, oh, den habe ich auch.
Mhm. Und zwar jetzt die mütterliche Seite. Was alles in der Zeit bei meinem Vater passiert ist, habe ich jetzt auch für ein bisschen reingeschnitten, aber jetzt so Beziehungsthema und Familienthema wieder, weil zu Hause, ab dem Zeitpunkt, an dem ich 12 war, habe ich ja schon gesagt, hatte ich keine richtige Mutter mehr und auch keine richtige Familie mehr, weil mein Stiefvater, meine Stiefschwester, mein Bruder, meine Mutter und mein Hund, Hühner, Kaninchen, das war meine Familie.
Wie man das sagen, ein kleiner Bauernhof.
Das war meine Familie und die war dann ja auf einmal weg, als ich 12 war. Dann waren es nur noch meine Mutter, mein Bruder und mein Hund und ein paar Hühner. Und das war, wie gesagt, dann keine richtige Familie mehr. Ab da hat das so angefangen, so eine Wohngemeinschaft zu werden. Das hat meine Mutter tatsächlich auch öfter schon gesagt, dass wir ja, es war dann auf die Zukunft verzogen, wenn ich 18 bin, oder nein, nicht 18, sondern wenn ich erwachsen bin, können wir ja in einer Wohngemeinschaft wohnen und spare ich mir Geld.
Ich möchte übrigens an der Stelle nur eine Sache sagen, weil du meinst, ab da waren wir keine Familie mehr. Nur noch mal rückwirkend, nicht weil ein Elternteil weg war, ne? Auch Alleinerziehende können sehr gut eine Familie sein, sondern weil du ja gesagt hast, dass da begann diese Parentifizierung, dass du ja auch nicht mehr wie ein Kind behandelt wurdest, sondern eben wie eine Mitbewohnerin, wie ein Partnerersatz. Also nur um es einzuordnen für die Leute, die zugehört haben.
Das ist ein sehr guter Einwand. Bei meinem Vater ging das Ganze dann ja los. Wir waren alle 2 Wochen da, haben dann auch schöne Ausflüge teilweise gemacht und jetzt auch wieder, was meine Mutter mir dann erzählt hat, so, ja, der wollte euch immer loswerden, weil der immer noch einen Tag Pause brauchte. Und dann kam relativ schnell meine Stiefmutter ins Spiel. Mhm. Die haben sich sogar witzigerweise im Zug kennengelernt. Dann haben wir so 5 Jahre, ja, muss kurz rechnen, Mathe, schwierig, von 2013 bis 2018 war sie unsere Stiefmutter. Mhm. So, wir haben auch dann viele tolle Ausflüge gemacht, war auch okay, also so, aber halt auch nicht richtig dieses Familiending, weil ich immer nur zu Besuch da war, ne? Es hat sich immer nicht so angefühlt, wie als wenn man jetzt Familie wäre. Mhm. Und dann eine Situation, wo ich mir auch so denke, Leute, ihr lebt nicht seit gestern. Sowas macht man nicht. Da haben die mich wirklich so ein bisschen vor den Zug geschubst. Wir saßen in einem Restaurant. Ich war 12. Wobei, vielleicht war ich da auch noch 11. Ich weiß es nicht. Und dann meinten die so, ja, was hältst du eigentlich noch von so einem Geschwisterkind? Und ich war so, ich habe so überlegt und war so, boah, nee. Dann lebt das ja jetzt da. Mhm. Bei meinem Vater. Ich muss meinen Vater noch teilen mit einem anderen Kind. Also ich habe ja einen Bruder, aber das war irgendwie was anderes. Mhm. Dann war ich so, nein, das fände ich nicht schön. Ja, ich bin schwanger. Mach sowas doch nicht.
Eröffne es nicht mit der Frage. Wenn du weißt, dass du schwanger bist, dann frag den anderen nicht, was hältst du von? Nicht, wenn du nicht darauf vorbereitet bist, dass die Antwort auch sein könnte, nicht so viel.
Nein, aber witzigerweise wurde darauf nie eingegangen. Also zu dem Zeitpunkt fand ich es erleichternd, weil ich nicht mich damit jetzt auseinandersetzen wollte, was ich gerade von mir gegeben habe. Aber ich finde es auch sehr problematisch, dass darüber nie geredet wurde.
Denke ich auch. Ich meine, natürlich nicht die Ideallösung wäre wieder gewesen. Man sucht das Gespräch und sagt, hey, ist ein bisschen blöd gelaufen. Wir haben nicht mit deiner Reaktion gerechnet. Was macht dir denn Sorgen mit dem Geschwisterchen? Weil ich meine, das ist jetzt auch die Realität. Das ist deren Entscheidung als Paar und man kann das Kind jetzt nicht wieder zurückgeben oder sagen, oh, wir canceln den Auftrag, weil das andere hat keinen Bock drauf. Aber dann muss man halt sprechen, genau. Also da muss man sagen, hey, was ist denn deine Sorge? Warum glaubst du denn, dass das problematisch sein könnte? Auch hier wieder Kommunikation.
Ja, die Zeit, die jetzt kommt, die hat viel mit der Familie zu tun. Mhm. Und das war dann auch die Familie, die mich da im Endeffekt gerettet hat. Und ich habe ihr auch gesagt, du hast mein Leben gerettet. So, meine Welt, also der Boden ist mir unter den Füßen weggerissen worden. Mhm. Wir haben eine Eigenbedarfskündigung bekommen.
Ach, scheiße, okay.
Wir müssen hier in mindestens 6 Monaten raus. Bis Juli müssen wir hier raus.
Na, das ist immer scheiße.
Oh, ja, so bitte. Mir ging es schon so scheiße. Hm. Das Ganze hat sich dann bis August noch gezogen. Ich hatte wirklich täglich Panikattacken in meinem Zimmer. Einfach, weil es mir wegen der familiären Situation so scheiße ging. Weil ich mit meiner Mutter nicht richtig reden konnte. Weil ich niemanden hatte. Mein Vater hat es auch alles nicht verstanden. Mit den Selbstverletzungen, Suizidgedanken, es wurde alles extrem schlimm.
Hm. Na gut, extrem belastende Situation, ne?
Dann habe ich mich am 26. August um 22 Uhr abends bin ich mit meinem Hund zu ihr gelaufen und habe mich ihr geöffnet, meine Adoptivmutti. Wir haben dann draußen wirklich ewig lang darüber geredet und sie meinte dann auch so, ja, das habe ich schon gesehen und ich habe es auch gemerkt und deine Mutter ist auch eine komische. So. Dann bin ich aber erstmal wieder nach Hause und dann habe ich ihr per WhatsApp immer noch geschrieben, mir geht's echt nicht gut, es wird immer schlimmer. Hm. Und dann ist das Ganze Anfang September eskaliert. Ich bin nach der Schule direkt zu denen. Ich glaube, sie hat mich sogar abgeholt. Und dann ist er, ihr jetziger Ex-Mann, ist zu meiner Mutter rüber und hat ihr das erzählt. So, deinem Kind, dem geht's gar nicht gut. Das hast du alles nicht bemerkt, dass ich dein Kind umbringen will. Hast du nicht gemerkt. Und ich wollte meiner Mutter auch nicht mehr unter die Augen treten. Weil erstmal dieses Verletzliche. Mhm. Wer bin ich, dass ich ihr das zeige? Das hat sie in meinen Augen auch nicht verdient, die Seite von mir zu sehen. Ist auch wieder so dumm. Hat sie mir, also ich war 3 Wochen insgesamt bei denen, bis das dort auch eskaliert ist und ich an meinem 17. Geburtstag in die Klinik gefahren wurde mit dem Krankenwagen. So, und die 3 Wochen bin ich aber davor, bin nochmal aufgeblüht. Mhm. So, also ich bin gerne zur Schule gegangen, ich wurde von meiner Adoptivmutti da abgesetzt, wurde abgeholt, so, auch wenn ich nur für 2 Stunden dahin gekommen bin. Und dann haben wir auch mit meiner Lehrerin, meinen Oberstufenleitern und so, haben wir uns hingesetzt. Es hieß, ich gehe wahrscheinlich sowieso in die Klinik. Das wollte ich zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht. Und dann aber normal stationär aufgenommen. Und das wollten wir da besprechen und dann habe ich mit meiner Lehrerin geöffnet und das ist so eine Süße. Wir waren auch eine komplette Mädchenklasse, Kunstprofil und Sprachprofil und wir waren auch beim Duo mit ihr. So, das heißt, es war auch wirklich eine Lehrerin, zu der wäre ich auch so gegangen und hätte mich geöffnet, ohne dass das jetzt so zwungen gewesen wäre. Aber wie gesagt, ich war davor halt, es wusste einfach keiner. War in meiner kleineren, sicheren Bubble. Und die hat dann auch geweint, als sie das alles gehört hat. War für mich natürlich auch nicht so schön.
Ja.
Und ich bin mit der Schule aber dann auf einem sehr guten, also die haben mich sehr unterstützt, auch in der Klinik. Ich habe Aufgaben bekommen, ich konnte Ersatzleistungen machen und bin dadurch durch das Schuljahr noch so durchgekommen.
Finde ich super, wenn die Schule das ermöglicht hat.
Ja. Klasse. Also das war echt schön, die waren auch alle sehr supportive, so, also die waren echt sehr offen dafür und haben auch gefragt, wenn noch irgendwas ist und wie wir dich unterstützen können. So. Und dann, wie gesagt, ist das an meinem 17. Geburtstag leider eskaliert.
Hm.
Und weil meine Mutter hat sich dann darum gekümmert, dass ich eine Klinik, also sie hat sich da mit einem Psychologen in Kontakt gesetzt, was ich überhaupt nicht wollte. Ich wollte das also nicht. Ich hatte davor noch gar keinen Kontakt damit. Ich wusste, die ganze Welt war für mich noch unentdeckt. Und vor allem, weil sie den rausgesucht hat, wollte ich den erst recht nicht. Mhm. Dann sind wir da in zwei getrennten Autos hin, weil ich wollte auch nicht mit ihr in meinem Auto sitzen. Das war auch das erste Mal, wo ich sie wirklich wieder richtig gesehen habe. Mhm. So, ich habe einmal meinen Hund zwischendurch besucht und dann hat meine Adoptivmutti mich dahin gefahren. Und ich habe mich zum allerersten Mal einem professionellen Menschen geöffnet.
Hm.
Der Typ war im Nachhinein echt komisch. Aber für mich in dem Moment war das krass. Weil ich habe meine Sachen erzählt und mir wurde gesagt, oh boah, ja gut, also kritisch, was du da so erzählst. Und meine Mutter saß auch einen Teil davon daneben. Einen Teil meinte ich, nee, kommst nicht mit. Also den ersten Teil habe ich alleine gemacht, weil ich war ja auch schon 16, das durfte ich. Und also das war es, bevor ich eingewiesen wurde. Mhm. Bevor meinem 17. Geburtstag. Das habe ich vergessen. Und habe ich dem das erzählt, auch mit der familiären Situation, mit meinem Vater, Trennung und so. Und er wollte mich eigentlich direkt in eine Wohngruppe schicken. So, bevor, also davor in die Klinik und dann in eine Wohngruppe, dass ich nicht mehr nach Hause muss. Und er hat mir das echt schön auch hingeredet. Auf jeden Fall hat mir das sehr gut getan. Also, und mit dem hatte ich dann auch E-Mail-Kontakt und er hat mich an meinem Geburtstag halt angerufen. Und als ich dann meinte, so, mir geht's gar nicht gut, hat er halt mich direkt einweisen lassen. So, ich lasse die ganzen Details jetzt mal weg, weil das nicht das Thema ist.
Mhm.
Und dann bin ich da angekommen in der Klinik an meinem 17. Geburtstag. Zwar, ja, kann man mal machen, ne? So, auf der Akutstation. Und es war echt nicht schön. Ein Tag hat sich angefühlt wie 3 Tage. Und ich war da eine Woche. Auf jeden Fall bin ich dann ungefähr 2-3 Wochen später wurde ich dann stationär aufgenommen und war dann da ein halbes Jahr.
Oh, okay. Ja. Also vollstationär, keine Tagesklinik?
Ja, vollstationär. Und ich durfte auch am Wochenende meistens nicht nach Hause. Ich durfte nur am Wochenende nach Hause, um meine Sachen zu packen.
Mhm.
Weil wir ja umziehen mussten.
Also auch noch in der Zeit.
Ja, wir wussten zwar noch nicht wohin, aber ich musste meine Sachen packen. Aber wir hatten noch nichts.
Wow, okay.
Also auch wieder eine sehr gruselige Situation.
Ja, definitiv.
Und wieder zurückgeworfen zu meinem 12-jährigen Ich, was dann mitten in der Nacht nach Wohnung gesucht hat.
Mhm.
Oder nachdem sie nach der Schule nach Hause gekommen ist. Und das war natürlich nicht schön. Und jetzt war auch noch das Ding, ich hatte meinen Freundeskreis in der Schule, ich hatte die Lehrer, die mich unterstützen. Wenn wir jetzt weiter wegziehen müssten, dann verliere ich das alles.
Mhm.
So, wir haben dann zum Glück ein Haus unter der Hand ein Dorf weiterbekommen. Meine Freunde in der Schule wussten auch erst nicht, wo ich bin. Und jetzt habe ich letztens erst, ich habe eine aus meiner alten Klasse beim Feiern getroffen. Und dann war ich so, wusstet ihr eigentlich, wo ich war? Weil ich hatte danach der Klinik, war ich nur noch kurz da und dann habe ich tatsächlich die Schule gewechselt.
Mhm.
Weißt du, wusstet ihr eigentlich, was da abging? Ja, es ging das Gerücht rum, das kennen wir ja schon, dass ich wegen Magersucht da war.
Mhm.
War ich nicht. Ja, dann habe ich da meine Schule gemacht. Ich ging es natürlich nicht gut. Wie gesagt, dann musste ich, während ich am Wochenende noch zu Hause war, meine Sachen packen, ohne zu wissen, wohin. Und mein Vater war einmal da in der Zeit, wo ich meine Sachen gepackt habe. Hat dann nur so gesagt, ja, Umzüge im Leben sind ja nicht so schlimm. Passiert ja mal. Das kannst du gerade nicht sagen. Weißt du, ich hock in der Klapse. Ich habe mein Zuhause verloren. Und du laberst von, ja, es passiert mal. Vor allem ihm ist das noch nie passiert, dass er zwanghaft umziehen musste.
Mhm.
So, wo ich mir so denke, du kannst dir gar nichts sagen. Das war nicht so schön.
Ja, okay, verstehe.
Vor allem meine Mutter ist halt selbstständig als Tagesmutter, hatte 2 Jugendliche, eine Katze, wir hatten dann schon eine Katze, und einen Hund und eigentlich ja noch Hühner, findet da mal was.
Ja, schwierig.
So, die Hühner sind wie gesagt an unsere Nachbarin abgegangen und Katze und Hund konnten wir mitnehmen, zum Glück. Dann im Frühjahr 2023, ach nee, warte, wir hatten ein Elterngespräch in der Klinik, da hatte ich wirklich Angst vor. Ich wollte im Boden versinken.
Mhm.
Ich wollte da nicht raus. Ich habe davor geheult. Ich wollte da nicht in diesen Raum rein. Ich wusste, meine Eltern treffen da gleich aufeinander. Die haben sich ewig so, also bei der Konfirmation so gesehen, aber sonst haben die nie so lange miteinander geredet, wie sie es gleich tun werden.
Mhm.
Und am nächsten Tag war dann das Gespräch. Also selbst die Oberärztin war mit drin mit meiner Therapeutin, weil die wussten, das wird heiter,
mhm,
weil die ja beide auch am Telefon schon gesprochen haben, meine Erzählungen gehört haben. Das Gespräch ging auch elendlang. Wir saßen da 3 Stunden.
Wow, okay.
Und das Schlimmste für mich war neben dem 15-minütigen Gespräch zwischen meiner Mutter und meinem Vater darum, dass ich keine Depressionen habe, sondern dass alles nur an meiner Periode liegt. Meine Therapeutin, meine Oberärztin, die haben uns nur angeguckt. Bis die das irgendwann unterbrochen hat und sagt so, hallo, darum geht's nicht.
Vor allen Dingen, du sitzt in einem Raum mit 2 Profis in dem Bereich und sagst im Prinzip denen, also nicht mal direkt, sondern zu dem her so, hey, die haben ja keine Ahnung. So, okay, danke.
Die waren auch echt sprachlos und irgendwann hat sie das versucht zu unterbrechen, das ging aber auch nicht. Aber der schlimmste Moment war wirklich, wo ich meinen Haustürschlüssel abgeben musste von meinem Haus.
Okay, wegen des Umzugs.
Den wollte meine Mutter haben und das war schlimm für mich. Und mein Perso, weil da so ein Sticker drauf musste mit der neuen Adresse. Mhm. Das war schlimm für mich.
Das kann man vorstellen, ja.
Also, das Gespräch war sehr schlimm. Müssen wir gar nicht drüber reden. Und alle auf der Station wussten das auch und haben mich so voll unterstützt. Ich habe mich auch vorher versteckt. Haben sie mir auch geholfen, weil sie das eben auch alles wussten. Dann wurde ich Ende März 2023 entlassen, aber auch nur, weil die Klinik ein bisschen überfordert mit mir war, weil es irgendwie zu nichts geführt hat. Und bin dann in das neue Haus tatsächlich mit eingezogen. Ich war einmal mit meiner Therapeutin vorher da. Eigentlich wollte ich da. Ich habe mich wirklich mit Händen und Füßen gewehrt. Ich wollte da nicht rein. Mhm. Und dann habe ich aber nach diesem halben Jahr in diesem Schwebezustand, ne, ich weiß nicht, wo es hingeht, ich habe meine ganzen Sachen nicht, ich habe meinen Hund nicht, nach diesem die ganze Zeit nicht wissen, was passiert morgen eigentlich, habe ich meine Sachen da gesehen, ne, die Wände waren in meinen Farben gestrichen und ich war so, boah, gar keinen Bock mehr auf die Klinik, lass mich da raus. Ich möchte wieder zurück in mein Leben, ich möchte wieder zurück zu meinen Freunden in die Schule, lass mich gehen. Und dann war ich so, okay, mache ich. Ich gehe da jetzt wieder hin, auch weil ich, wie gesagt, auch keinen Bock mehr hatte, weil andere Option wäre Wohngruppe gewesen und es war für mich keine Option wegen dem Hund.
Ja, stimmt.
Weil das so mein einziger Anker war oder ist. Oder anderthalb echt schöne letzte Schuljahre.
Ist auch mal nett.
Ja, also das war die beste Schulerfahrung, die ich hatte.
Na cool.
Weil die Lehrer auch so unterstützend waren, weil ich direkt von der Klinik, von den Kliniklehrern zu den Lehrern so geleitet wurde. Mhm. Die hatten Kontakt und die haben mich da auch echt unterstützt. Und
schön.
Ja, das war echt schön. Ich habe das Abi dann nur leider nicht geschafft, weil es mir dann in der Abi-Zeit und der Vor-Abi-Zeit nicht gut ging. Mhm. Und wieder Klinik im Raum stand.
Mhm, okay.
Und dann musste ich abbrechen. Und dann ging es mir aber auch viel besser.
Ist manchmal auch dann in dem Moment vielleicht, wenn man sagt, ist ja nicht aufgehoben. Ne? Bist ja noch jung, haben wir schon drüber geredet. Aber ja, in dem Moment, klar, ich glaube, es ist eine harte Entscheidung. Aber wie du sagst, ich glaube, es nimmt einem wahrscheinlich auch viel Last runter, wenn man sagt, okay, komm, ist jetzt nicht.
Genau, und vor allem haben wir, nachdem wir in dem Haus eingezogen sind, ein halbes Jahr später mussten wir wieder ausziehen. Mhm. Wegen dem Wasserschaden und Schimmel.
Ach, scheiße.
Und dann haben wir 8 Monate in einem Ferienhaus oder besser gesagt in 2 Ferienhäusern gewohnt, nebeneinander. Meine Mutter und mein Bruder in dem einen und ich mit dem Hund in dem anderen. Und dann hat mein Hund Krebs bekommen und ist gestorben. Und dann habe ich noch weitere 4 Monate auf dem Boden in dem anderen Ferienhaus geschlafen, weil das andere auch gar nicht so lange gebucht war für uns, also ausgelegt war für uns. Und als wir wieder zurückgezogen sind, ging das halt mit dem Abi los und ich war so fertig mit der Welt. Und dann kommen wir auch wieder zu dem familiären Ding. Ich musste wieder 4 Monate lang neben meiner Mutter auf dem Boden schlafen, hatte keinen Rückzugsort. Ich musste meine Sachen wegpacken, als die Tageskinder gekommen sind und war dann halt auch da, weil ich nicht zur Schule konnte, weil es mir so schlecht ging, auch wegen meinem Hund.
Okay, scheiße.
Also wieder keine Privatsphäre, nichts, nada. Und das hat die Beziehung zu meiner Mutter auch nicht besser gemacht.
Können wir, glaube ich, alle nachvollziehen, die wir das hören.
Das war jetzt meine Geschichte. Die war jetzt natürlich sehr lang und sehr komplex. Es ist mir tatsächlich oft aufgefallen, dass wenn ich irgendwas erzähle, dass ich dann auch alles erzählen muss, weil es sonst keinen Sinn macht.
Mhm.
So. Jetzt habe ich eine Tabelle mit typischen Fehlern gemacht, die Eltern machen und was man halt stattdessen machen sollte.
Mhm.
Weil wir wollen ja Tipps mit auf den Weg geben und nicht nur erzählen, was alles falsch läuft, weil das bleibt dann ja auch im Gedächtnis hängen.
Na, dann leg mal los.
Also, ein ganz großer Fehler, bitte zieht Kinder nicht mit in eure Konflikte rein.
Ja, ich glaube, das haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Don't do it.
Ja. Also einfach miteinander reden. Wie gesagt, es gibt WhatsApp heutzutage, man kann telefonieren. Wenn man nicht weit weg voneinander wohnt, auch wenn es vielleicht anstrengend für die Eltern ist, setzt euch einfach mal hin und redet von Person zu Person. Meine Eltern hätten das jetzt nicht machen können, aber die haben halt so auch nie geredet. Wir waren immer die Boten. Dann natürlich bitte redet nicht schlecht über den anderen Partner bei euren Kindern.
Ja, haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal erwähnt. Macht das einfach nicht.
Stattdessen einfach klar machen, dass das Kind auch nicht daran schuld ist.
Ja.
Und das halt so zu vertuschen, also nicht vertuschen, sondern einfach so clean zu übermalen, dass das Kind davon nichts mitbekommt.
Weil, kleiner Side-Fact, sie kriegen es trotzdem mit.
Ja.
Also Kinder sind nicht doof, je nach Alter. Sie werden genug mitkriegen, aber dann, ja, wie du gesagt hast, man sollte es so weit wie möglich von ihnen weghalten. Nicht um sie nicht mit der Realität zu konfrontieren. Ne? Das ist, glaube ich, nicht, dass wir sagen wollen, hey, die sollen in einer heilen Welt leben, sondern das ist ein Konflikt zwischen euch als PartnerInnen. Ihr habt einen Konflikt miteinander, aber die Eltern, die müssen immer noch als Team zusammenarbeiten. Und eure Kinder kennen euch nicht als Paar. Die sind nicht Teil eurer Zweier-Paar-Beziehungen, die sind Teil eurer Elternbeziehung. Und deswegen finde ich auch ganz wichtig, das zu trennen. Also es geht uns nicht darum, da irgendwas zu beschönigen oder zu verstecken, sondern diese beiden Bereiche eures Lebens zu trennen. Weil wie gesagt, eure Kinder werden es ja trotzdem mitkriegen, die sind nicht doof. Die merken, dass der Tonfall anders ist, die merken, dass ihr weniger miteinander sprecht. Ist ja übrigens auch der Grund, warum man nicht zusammenbleiben sollte, wenn man sich auf den Keks geht. Weil auch wenn man denkt, naja, die Kinder haben nie was vom Streit mitbekommen. Am Ärmel. Die haben immer was vom Streit mitbekommen. Ja. Glaubt mir, so gut seid ihr da nicht.
Und damit kommen wir direkt zum nächsten Thema, nicht vor dem Kind streiten. Ja. Weil das habe ich auch gesagt, das, was bei mir hängen geblieben ist, wie meine Eltern sich beim Tisch gegenüber gestanden haben und einfach geschrien haben.
Ja. Und auch hier wieder die Einschränkung, streiten. Ich finde, es ist völlig okay, was auszudiskutieren als Eltern. Sagen, hey, wir müssen das jetzt klären, den Konflikt, weil dann können eure Kinder ja auch lernen, dass man dass ein Konflikt erstmal nichts Böses sein muss und dass man den konstruktiv lösen kann. Aber das, was du ja beschreibst, ist ja das, was wir eben so als, ne, du hast auch gesehen, wie so eine Karikatur, was wir wirklich als Streit sehen. Das sind so zwei HB-Männchen, die sich anbrüllen und da kann ich ja nichts draus lernen, außer dass die sich anbrüllen und dass jeder Konflikt, den man hat, immer sofort ein Drama ist. Ja. Also wie soll ich denn dann als Kind in der Lage sein, später mal was anzusprechen, wenn ich immer die Sorge haben muss und dann stehen wir uns gegenüber und brüllen uns an? Dann halte ich wahrscheinlich meine Klappe.
Dann ist es natürlich wichtig, vor allem bei kleineren Kindern, dass die Routinen nicht komplett anders sind. Dass man beim Vater um 21 Uhr ins Bett geht, bei der Mutter um 19 Uhr, da darf man dann noch das und da darf man aber nicht das. Da gibt es dann noch ein Sandmännchen, da aber nicht.
Ja, das schürt auch wieder Konkurrenz. Ne? Weil bei Papa darf ich aber noch das Sandmännchen und bei Mama darf ich ein Eis essen. Ja. So. Was wir hatten, als Eltern, sprecht euch ab, legt gemeinsame Regeln fest. Und wir haben es aber auch schon oft genug gesagt, klar, wenn bestimmte Dinge nicht gehen, keine Ahnung, weil es halt gar keinen Fernseher gibt bei der Mutter, dann kann man halt auch kein Sandmännchen gucken, klar. Aber kommuniziert das miteinander, weil sonst ist es ja dieses indirekt gegeneinander aufwiegeln. So, ja. Na, bei mir darfst du Eis essen, so ein bisschen wie beim Papa nicht. Oh. Ja,
das höre ich auch so.
Don't do it.
Ja. Und wenn wir auch wieder bei meiner Liste die Gefühle des Kindes ernst nehmen. Wenn das Kind sagt, boah, oder wenn ich im Zug geheult habe, ne, das fand meine Mutter dann auch immer nicht schön. So nach dem Motto, so ist es so schlimm mit mir, dass du deinen Vater jetzt hier hinterher heulst.
Leute, nehmt das doch nicht persönlich.
Das Kind darf das ja fühlen.
Ja, vor allen Dingen so ein Wechselding ist ja, wie du es gesagt hast, ja schön beschrieben mit dem Rausreißen. Gerade bei jüngeren Kindern, die noch nicht so eine Selbstreflexion haben, für die fühlt sich das halt dann auch richtig komisch an, weil ich war doch aber vor einer Stunde noch beim Papa, egal, ob es mir dort gefällt oder nicht. Und jetzt bin ich wieder hier und da ist dieser Zug und ist alles ganz stressig. Ich kann mir schon vorstellen, natürlich ist das belastend, wenn du das Gefühl hast, mein Kind heult, weil es bei mir ist. Aber glaubt mir einfach, in der Regel, denn auch, das passiert auch in konstruktiven Familien, das hat ja nichts mit euch zu tun, sondern mit dem Wechsel an sich. Je nachdem, wie alt das Kind ist, so ein Wechsel ist echt anstrengend. Na, und das ist halt echt schade, weil, das muss ich sagen, ne, ich habe ja auch schon gesagt, ich bin auch ein Trennungskind. Ich war ein paar Jahre mit meiner Mom alleine und alles, was du sagst, klar, war auch nicht immer einfach. Und ich will auch um Gottes Willen nicht sagen, dass alles perfekt gelaufen ist. Nochmal, wir sind nicht perfekt. Aber ne, es war eben genau dieses, ich habe mich immer geborgen gefühlt, geliebt gefühlt. Man hat versucht, auch wenn man sich gegenseitig mit dem Arsch nicht angeguckt hat, also die Eltern, dass man gesagt hat, egal, es hat mit dem Kind erstmal nichts zu tun. Das passt schon irgendwie. Also von daher, man kann das auch super konstruktiv lösen. Ihr könnt individuelle Lösungen dafür finden. Aber ich glaube, du hast es jetzt echt schon viel erzählt, was alles schief läuft, wenn man einfach sich nicht als Team versteht, als Elternteam. Und nochmal, ihr könnt wieder Einzelspieler sein. Neue Familien gründen, alles wunderbar. Patchwork funktioniert. Wenn man weiß, okay, aber wir sind beide diese Eltern dieses Kindes und dafür müssen wir ein Team bilden.
Ja, ja. Und das sind jetzt so die Tipps für die Eltern. Mhm. Aber ich habe halt auch erst jetzt vor kurzem realisiert, wie doll mich das wirklich belastet hat. Mhm. Und deswegen möchte ich auch noch Tipps an Leute weitergeben, die sich in meiner Situation vielleicht wiedersehen und sich so denken, irgendwie habe ich keine Familie. So, die sind zwar da, die sind nicht tot, aber Familie ist es für mich nicht. So, weil, wie gesagt, bei meiner Mutter ist es eher die WG, die ich aushalte, weil es muss. Oder weil ich gern Geld sparen möchte. Und bei meinem Vater ist es dieses, ich bin zu Besuch und ich passe da nicht rein.
Kein Familiengefühl bei beiden.
Habe ich überhaupt nicht. Und es ist mir irgendwie so schmerzhaft bewusst geworden, nachdem mein Vater mich auch nicht, als ich meinte, kann ich bitte zu dir? Und es ging nicht. So. Und da war das so, ist der Groschen so gefallen und war so, boah. Hier geht's mir nicht gut, da bin ich auch nicht willkommen. Wo soll ich denn jetzt hin? Und ich habe mir meine Familie einfach in den letzten Jahren zusammengesucht. So.
Chosen Family.
Ja, ich habe meine Adoptivmutti, die mich auch immer ihr Adoptivkind nennt. Das ist tatsächlich so. Und sie war auch mit mir das erste Mal jetzt beim Frauenarzt. Also, weil ich zwanghaft eine Klärung, also ich musste ins Krankenhaus, da hat sie mich auch hingefahren und ich habe sie auch, das war auch die erste, die ich angerufen habe. Hm. Und das gibt mir so viel Sicherheit, dass ich wirklich jemanden habe, einen Erwachsenen, an den ich mich wenden kann und der mir dann auch wieder beim Thema Hilfe, hm, auch Hilfe bietet, obwohl sie das vielleicht nicht kann. Und dann habe ich meine beste Freundin und ihre Eltern, die wohnen zwar ein bisschen weit weg, aber es ist einfach so, ich habe Menschen, die sind für mich da und die sind auch mein ganzes Leben lang für mich da.
Ich finde es auch immer wieder wichtig, wir haben es auch schon ein paar Mal im Podcast angesprochen, bin kein Freund von dieser Blut ist dicker als Wasser-Geschichte, zumal der auch hier das Sprichwort falsch benutzt wird, aber ich sage immer, das bedeutet halt nichts, nur weil man genetisch miteinander verwandt ist. Familie macht für mich viel mehr aus, sich umeinander zu kümmern, wie du sagst, sich zu helfen, miteinander kommunizieren, voneinander da zu sein, und es ist immer sehr schön und es freut mich auch für dich in dem Fall, wenn man Menschen findet, die man seine Wahlfamilie nennen kann, wenn man sagt, ja, wir sind überhaupt nicht miteinander genetisch verwandt, vielleicht haben wir uns auch erst mit 20 kennengelernt oder so, aber hier funkt dieses Familiengefühl. Ja,
definitiv. Also ich bin auch sehr, sehr dankbar dafür.
Hast du noch Tipps sonst für Menschen in deiner Situation?
Das Größte, was mir geholfen hat, ist dieses Eingestehen, okay, meine Mutter ist halt jetzt nicht meine Mutter und nicht. Also ich habe versucht, darum zu kämpfen, naja, aber es hat halt nicht geklappt und ich kann es nicht ändern. Und mir ging es besser, nachdem ich eine Distanz dazwischen gepackt habe. Und ich weiß auch, dass die Beziehung zu meiner Mutter, also Mutter in Anführungszeichen, besser sein wird, sobald ich zu Hause raus bin. Und mein Tipp generell ist, sich so ein Gedankenschloss zu bauen mit Dingen, die man gerne hätte, auf die man, an die man sich festhalten kann. Bei mir ist es zum Beispiel Vanlife. Da möchte ich unbedingt hin. Und das ist das, was mich da durchbringt und auch durch die Zeit zu Hause. Dass ich weiß, okay, ich mache das aus einem Grund. So, ich sitze jetzt aus einem Grund durch und ich kriege das hin. Also es gibt für jeden, ich glaube daran, dass es für jeden da draußen einen Weg gibt, aus der Situation rauszukommen und auch individuelle Wege. Also ich habe jetzt zum Beispiel mit einer hier gesprochen, die ist total happy in ihrer Wohngruppe.
Ich wollte mich gerade sagen, also es gibt natürlich auch die Möglichkeit, ich glaube spätestens mit, ich weiß gar nicht, 14, 16, ich weiß nicht, wie die aktuelle Regelung ist, kann man sich auch selbst beim Jugendamt vorstellen und dann...
Genau, also es gibt ganz viele Methoden und wenn man das auch zu Hause nicht mehr aushält, dann würde ich auch, also ich meine, auch wenn man 14, das sind 4 Jahre, bis man auszieht, das sind so auch so intensive 4 Jahre, wenn man das wirklich nicht mehr aushält, dann würde ich schon versuchen, irgendwie was zu machen. Und dann natürlich sich erstmal vielleicht, keine Ahnung, gibt es da vielleicht Lehrer oder es gibt ja auch ganz viele Internetseiten. Ich weiß, es ist alles nicht so das Gelbe vom Ei, an Leute ranzukommen, mit denen man reden kann. Ich habe dann auch teilweise bei so Selbsthilfenummern angerufen.
Aber ich finde auch immer, ich sage immer wieder, die Nummer gegen Kummer, Telefonseelsorge, der Krisenchat. Als erste Anlaufstelle erstmal super. Die kennen die Adressen bei euch in der Nähe. Die können vielleicht sagen, hey, du wohnst in, keine Ahnung, Klitschenstein, 2 Orte weiter ist eine Anlaufstelle.
Ja, und dann wirklich, also bei mir ist es nun mal wirklich speziell, dass ich immer noch den individuellsten Weg finde, den es irgendwie gibt. So. Und das heißt, damit will ich sagen, so nicht aufgeben, nur weil die 0815-Nummer nicht auf einen zupasst.
Ja, das finde ich, glaube ich, auch. Dafür haben wir mittlerweile echt gute, viele Möglichkeiten.
Und auch einfach kreativ werden bei der Lösung vielleicht.
Und finde auch, löst euch aber auch für euch, finde ich, von diesen starren Bildern so, es muss doch aber so funktionieren. Ja. Wir müssen doch eine Familie sein. So, ihr habt es jetzt gerade sehr ausführlich gehört, so man tut und macht, aber man kann Dinge auch nicht erzwingen. Irgendwann kommt vielleicht auch diese harte Realisation, dann ist es so nicht. Dann hat es in diesem Fall leider nicht funktioniert. Es ist nicht eure Schuld als Kind, dass das nicht funktioniert hat. Und vielleicht gibt es dann einfach eine andere Konstellation.
Ja, vielleicht sogar eine viel schönere.
Ja,
also ich bin zufrieden mit den Leuten, die ich mir rausgesucht habe. Und ich hoffe, dass ich noch ganz viele neue Leute kennenlerne. Und ich bin jetzt auch dabei, dann immer rauszugehen. Und das ist natürlich, ich bin schon weit mitten in meiner Reise drin, was auch meine Depression und meine ganze mentale Gesundheit angeht. Und im Moment bin ich an einem echt guten Punkt, dann auch neue Leute kennenzulernen.
Schön.
Und es ist wirklich echt schön.
Guck mal, das sind doch schöne, hoffnungsvolle Abschlussworte, oder? Damit würde ich sagen, können wir euch gut entlassen, dass ihr diese hoffnungsfrohe Botschaft gerade von dir bekommen haben.
Ja.
Möchtest du trotzdem noch was sagen? Möchtest du noch ein kleines Abschiedswort sagen?
Generell so ist dieses, wenn man im Jetzt steckt, dann fühlt sich das richtig unendlich an. Aber es geht weiter und das Jahr geht so schnell rum und dann ist man ein komplett anderer, in einer anderen Position, in einer anderen Lebensart. Wenn man sich dann zurückdenkt und denkt so, boah, so habe ich denn eigentlich nur so eine Wand vor mir gesehen? So, obwohl alles noch vor mir liegt. So, und ich weiß, es klingt immer so, wenn man in der Situation ist, aber damit will ich einfach nur sagen, dass die Zukunft noch ganz weit ist und man ganz viele Sachen noch auf einen zukommen und auch so dumm es ist, aber es wird besser.
So ist es. Ihr Lieben, alles wird gut, es wird besser. Und wenn euch das gefallen hat, wenn ihr noch Fragen habt, dass ich an Maler, dann schreibt uns das. Gibt's bestimmt gerne nochmal tiefere Einblicke, wie du auch Sachen geschafft hast. Schreibt uns das gerne, lasst uns eine Rückmeldung da, überall, wo ihr uns findet. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei einer der nächsten Folgen.
Ja.
Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet.
Ja. Es war sehr schön.
Tschüss. Tschüss.